Fritz. Podcast.
Dennis Kogel. Trackback.
Was passiert, wenn du eine Facebook-Seite hast und plötzlich steht diese Facebook-Seite im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung und du hast die Verantwortung damit über das öffentliche Bild einer ganzen Stadt? Darum geht's jetzt gleich. Das ist Trackback, das ist eine Sendung über das Internet bei Fritz und die ganze nächste Stunde spreche ich mit verschiedenen Menschen über das Internet und Flüchtlinge und rechte Gewalt und den Anfang, den macht gleich nach der Musik der Admin der Facebook-Seite der Stadt Heidenau. Und vor einer Woche fing es an in der Stadt Heidenau in Sachsen. Rechtsextreme haben gegen ein Flüchtlingsheim in einem ehemaligen Baumarkt demonstriert. Es gab Gewalt, es gab Verletzte. Seitdem gibt es deutschlandweit fast jede Nacht Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime. Einige sprechen von der rechten Terrorwelle. Und dieser Kampf, der findet auch online statt. Und ein Nebenschauplatz, das ist das Heidenauer Stadtportal. Das ist die offizielle Facebook-Seite der Stadt Heidenau. Und den Gründer und Admin der Seite, den habe ich jetzt am Telefon, um davon zu erzählen. Alexander Hesse, Stadtrat aus Heidenau von der CDU-Fraktion. Hallo Alexander.
Hallo, ich bitte dich.
Alexander, erzähl mal, wann habt ihr gemerkt, okay, das, was bei uns auf der Straße in Heidenau passiert, das schwappt jetzt auch auf die Facebook-Seite um. Und wie war das so?
Also zu Beginn hatte das erstmal noch ganz wenig mit der Facebook-Seite zu tun, vor allen Dingen, weil das da in der Freitagnacht, wo diese erste Welle über hauptsächlich Twitter kam, wo dieser Hashtag Heidenau sich dann plötzlich aus jeder Ecke heraus da platzierte, so war erstmal diese Heidenauer Stadtportalseite eigentlich gar nicht betroffen. Mhm. Wir hatten dann am Samstag direkt diesen Aufruf des Bürgermeisters noch gebracht, das Statement des Bürgermeisters für mehr Verständnis für die Situation und Toleranz. Das war der erste Beitrag, der dann auch richtig viel Resonanz gebracht hat. Also der hatte über 260 Kommentare.
Okay, und wie war so der Tenor in den Kommentaren?
Der Tenor war ganz bunt gemischt. Also das ist auch bis jetzt immer noch fortgeführt. Dass es ehemalige Heidenauer sind, die weggezogen sind, dass es Bürger sind, die Fragen stellen. Es ist natürlich auch schon zu Anfang an viel Wut gewesen, dass das überhaupt in diese Richtung so eskalieren konnte. Und natürlich auch in Richtung des Bürgermeisters, dass er nichts gemacht hat und dass er sich erst zu spät gemeldet hat. Aber das war, wie gesagt, so dieser erste Auftaktsbeitrag. Und dort hatten wir gemerkt, dort müssen wir jetzt auch auf den Kommentarseiten oder beziehungsweise auf der Seite Kommentierung aufpassen, dass wir dort nicht nachlassen.
Okay, nicht nachlassen. Ihr habt ja auch dann nach einer Weile tatsächlich die Kommentare ausgestellt bei einigen Facebook-Posts. Wie kam es dazu? Also wie war so der Prozess, um in diesen Kommentaren klarzukommen?
Genau, also wie gesagt, zu Beginn war es noch so, dass sehr viele, ich sag's jetzt mal, Hasskommentare oder die menschenunwürdigen Kommentare, die dann dort abgegeben wurden, da hatten wir das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Glück, dass es da noch eine Facebook-Seite gab, die Heidenau hört zu, wo diese ganzen Sympathisanten dieser Krawalle und dieser Demonstrationen und ähnlichen Sachen sich dort ausgelassen haben, sodass es erstmal noch fern war.
Ja, tatsächlich sagt zu der Seite die Amadeo-Antonio-Stiftung, mit der wir gleich noch sprechen, dass die maßgeblich sogar an diesen Ausschreitungen beteiligt war, also dass die Leute tatsächlich darauf gehetzt haben. Da können wir noch nachher drüber reden. Genau.
Würde ich aber auch jetzt schon so unterstreichen, dass von dort aus sich natürlich Sachen zusammen, ich nenne es beim Wort, zusammengerollt haben, abgestimmt haben und auch dort natürlich diese Kommentierungen und Beiträge in Schwerpunkt waren. Zu der Schließung der Beiträge ist es dann aber erst gekommen. Also wir haben dann lange drüber diskutiert, aber es ist dann so gewesen, da durch diesen großen Medienhype kamen natürlich dann auch ganz viele Auswärtige, die nichts mit Heidenau direkt zu tun haben, sondern die dort einfach nur sagen wollten, hier, ihr braunes Kaff waren noch die sympathischsten Kommentare, die dann als Beiträge gepostet wurden und deswegen haben wir die Beiträge geschlossen. Mhm. Unter jedem Beitrag kann man ja weiter kommentieren, dem muss man uns natürlich auch aussetzen, aber dort war die Verwaltung natürlich hinterher so sachlich wie möglich zu reagieren, Fragen zu beantworten, mal auch eine humorvolle Geschichte dort einzustreuen, sodass dort ein bisschen Entspannung reinkommt. Aber auch natürlich entsprechend unserer Hausordnung, die wir schon vor vielen Jahren aufgestellt haben, Kommentare, die entgegen dieser Hausordnung standen, rigoros zu löschen. Also da waren auch die Kollegen hinterher, die in der Verwaltung da dran arbeiten.
Ihr seid ja auch ein kleines Team. Hast du im Vorgespräch erzählt, ihr seid 2-3 Leute, die das machen?
Genau.
Und zwar auch als Nebenbeschäftigung.
Genau, als ein Aufgabenfeld. Also es macht die Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtverwaltung. Und die haben natürlich, kann man sich ja vorstellen, in den letzten Tagen nicht nur eine Facebook-Seite zu betreuen gehabt, sondern dort kamen natürlich auch ganz andere Sachen noch ans Licht. Und da war es dann auch ganz wichtig, dort einfach mal zu sagen, gut, wir schauen zu, das wird alles Schlimme löschen und den Rest so sachlich wie möglich laufen lassen.
Ja, und jetzt wollte ich wissen, wie geht's jetzt weiter? Weil ich habe gesehen, was mir sehr, sehr gut gefällt an der Facebook-Seite, jetzt ihr teilt Artikel, wo es darum geht, wie man helfen kann. Ihr teilt Artikel, wo es eben die informieren über die weitere Lage, auch über die größere gesellschaftliche Debatte, die jetzt läuft, über die anderen Sachen, die passieren. Und aber auch, ihr versucht in Kommentaren Nutzer anzusprechen, die Hetze posten, die uninformiert sind, um zu erklären, so, nee, Moment, das ist anders. Wie macht ihr das? Also wofür steht jetzt genau diese Facebook-Seite der Stadt Heidenau für euch?
Richtig. Also ich denke, es sind zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist, dass wir jetzt auf der Facebook-Seite natürlich wenig eigene Inhalte präsentieren können, da die Stadtverwaltung ja nicht sozusagen die Hoheit an Informationen hat. Aber wir versuchen dort natürlich die Hauptereignisse, die jetzt in Heidenau passieren, sei es der Besuch von der Bundeskanzlerin gewesen, sei es das Thema mit dem Versammlungsverboten gewesen, immer mit einem relevanten Link zu verlinken und sich dort weitere Informationen zu holen. Also sowohl die ganze Bandbreite von NTV-Seiten über Bundesregierungsseiten dort zu teilen und dort die Informationen eigentlich direkt weiterzutragen. Also man kann sagen, das Stadtportal ist momentan wirklich ein Weitergabe an Informationen interessiert. Und das Zweite, was du angesprochen hast mit den Kommentaren, dort denke ich, ist es auch wichtig, dass dort ein Wandel stattgefunden hat, den man wirklich gespürt hat. Am Anfang noch so bloß nie kommentieren, sich bloß nicht auf Diskussionen einlassen. Und seit ein paar Tagen merkt man dann aber schon, genau wie du es gesagt hast, dass dort wirklich auch mal Kontra gegeben wird, dass dort die Stadtverwaltung in dem Moment auch nicht mehr alleine ist, dass dort die Heidenauer sich es also nicht mehr gefallen lassen, sich diesen Hasskommentaren oder diesen falsch informierten Kommentaren einfach auszusetzen, sondern dort auch an der Stelle, sei es nicht so medienwirksam wie ein Willkommensfest, aber dennoch mit einzelnen Kommentaren auch sehr gut platzierend dort eine gute Sache machen, auf jeden Fall.
Das war Alexander Hesse, ein Stadtrat aus Heidenau von der CDU-Fraktion, Admin der offiziellen Facebook-Seite von Heidenau, trackback.fritz.de. Da gibt's die Links dazu und gleich spreche ich mit einer Expertin darüber, wie Nazis Social Media nutzen. Alexander, vielen, vielen Dank und viel Glück noch mit der Facebook-Seite.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Feverkin und Charisma waren das mit Foals. Das ist Netzmusik, Musik, die ihr euch umsonst runterladen könnt. Und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Zum Beispiel einen Remix machen. Trackback.fritz.de, das ist unser Sendeblog. Da gibt's die ganze Netzmusik der Sendung zum Download. Und das ist Trackback bei Fritz, eine Sendung über das Internet. Bis 19 Uhr geht es hier um Flüchtlinge und rechte Gewalt im Netz. Gerade habe ich mit dem Admin der Facebook-Seite der Stadt Heidenau gesprochen. Eine Facebook-Seite, die mit ausländerfeindlicher Hetze geflutet wurde nach den rechtsextremen Demos in Heidenau und im Rest Deutschlands. Und ich will wissen, welche Rolle spielt in all dem eigentlich Social Media? Und darum spreche ich jetzt mit Julia Schramm von der Amadeo Antonio Stiftung, die sich mit Nazis in Social Media beschäftigen. Hallo Julia.
Hallo.
Erzähl mal, wie nutzt eigentlich die rechte Szene Social Media?
Na, so wie wir alle, ne? Also das sind unterschiedliche Ebenen. Zum einen wird das Netz und soziale Medien auch geschlossen benutzt. Also geschlossene Facebook-Gruppen, WhatsApp und so weiter für konkrete Verabredungen, für Aktionen, die geplant sind, zum Beispiel ein Flüchtlingsheim anzünden und so weiter. Und dann gibt es natürlich die Ebene der Social Media, wofür Social Media auch sehr gut geeignet ist, nämlich Verbreitung, also Propaganda und Agitation. Und das hat die rechte Szene sehr erfolgreich gemacht in den letzten Jahren.
Okay, wie genau nutzen Nazis das für Agitation?
Also klassischer Vorgang ist, dass NPD-Kameraden, also organisierte Nazis, jetzt in Form von Partei oder wie auch immer, halt ein Thema bedienen, was für die Menschen eine große Relevanz hat. Also Tierschutz zum Beispiel, Heimatschutz generell, Naturschutz, Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und jetzt eben auch das Flüchtlingsthema, wo dann quasi in Nicht-Nazi-Sprech versucht wird, Bürger, die bisher mit der Rechten und Bürgerinnen, die mit der rechten Szene nicht wirklich viel zu tun hatten, quasi in den Dunstkreis zu ziehen. Und das passiert vor allem auf Facebook über so Gruppen wie Nein zum Heim, besorgte Bürger, Heidenau hört zu, jetzt mal ganz konkret auf Heidenau bezogen.
Genau, da habe ich vorhin gesprochen darüber, unter anderem.
Genau. Und die Heidenau hört zu-Seite ist ja auch von NPD-Leuten. Also da war ein NPD-Logo am Anfang auf der Seite auch im Header auf Facebook zu sehen. Also da sind die Verbindungen sehr eindeutig.
Und was ich ganz interessant finde, du hast ja gesagt, Nazis gehen dahin, also zu den Themen, wo die Leute Ängste haben, wo die Leute Sorgen haben, sei es irgendwie Tierschutz, aber auch halt so Sachen eben wie Flüchtlinge. Und das hört man ja dann von den Bewegungen, die sich dann zum Beispiel gegen Flüchtlinge stellen oder gegen Ausländer, wie zum Beispiel Pegida, dass sie aber nichts mit der rechten Szene zu tun haben, dass das einfach nur besorgte Bürger sind mit validen Punkten, über die man sprechen sollte und dass sie eben nichts zu tun haben mit Nazis. Ist das also totaler Quatsch?
Das ist gelogen, ja. Also ich glaube, Lüge ist natürlich immer ein sehr hartes Wort, aber ich glaube, dass viele das auch glauben wollen. Aber wir haben das ganz ausgeprägt bei Legida, also dem Leipziger Ableger der Pegida-Bewegung gesehen, wo organisierte Nazis, die auch in der Szene bekannt sind und die auch Leuten wie mir eben sehr geläufig sind, die Demos mit supportet haben, Ordner da gespielt haben, ganz massiv. Und gerade auch in der Pegida-Bewegung hat man gemerkt, dass auch viel von dem Verhalten, was gegenüber der Presse an den Tag gelegt wurde, ganz massiv dem entspricht, was Nazi-Kader in den letzten Jahrzehnten eben auch entwickelt haben. Also auch dieser Begriff Lügenpresse. Dieses Wir, ne, weil die organisierten Nazis sind ja im ständigen Widerstand gegen die Gesinnungsdiktatur der Bundesrepublik Deutschland, und die befinden sich ja quasi ganz in dem Widerstand. Und daher kommt auch diese Paranoidität und auch dieses hat man auf Fotos auch ganz stark gesehen, wenn dann die Presse weggeschoben wurde und wie die Leute da umgegangen sind. Und wenn man ein geschultes Auge hat, dann kann man das schon sehen, dass das organisierte Nazis sind. Es sind Kader gewesen und das wissen auch die Leute, die sich da wirklich engagieren. Also die Mitläufer und Mitläuferinnen, die wissen das vielleicht nicht und die wollen das auch nicht wahrhaben, weil die wollen ja keine Nazis sein. Aber die AfD und auch vor allem Frau Petri, die wissen schon, dass die organisierten Nazis da mit ihnen Seite an Seite marschieren und dass sie das auch, das wird auch begrüßt zum Teil.
Also ist das denn, muss auch
Muss auch mal so klar gesagt werden.
Ist das dann wirklich so ein kleiner Widerstand oder ein hochstilisierter Widerstand oder wie weit verbreitet gesellschaftlich ist das eigentlich, wenn man das sich mal in Social Media und so weiter anschaut?
Na, also dieses Widerstandsmeme ist ja schon alt bei den Nazis oder bei den Nazikadern. Das kennen wir ja auch, ne? Der nationalsozialistische Untergrund, also der NSU, nationalsozialistischer Widerstand und so weiter, das ist schon sehr klares Meme und ein klares Narrativ in der Nazi-Szene. Und es war in der Vergangenheit war das halt eine Subkultur. Die Nazis waren halt einfach eine Subkultur, die auch zu Recht nicht wirklich stattgefunden hat in der Öffentlichkeit und im Mainstream. Und das hat sich durch Social Media verändert, weil plötzlich diese rechte Ideologie an Leute heran getreten ist sozusagen, die sich damit auf einmal identifizieren können und die auch diese Denke offensichtlich schon vorher hatten, aber die vorher halt nicht in Kontakt damit gekommen sind. Und da entwickelt sich jetzt in Kombination auch mit der weiterhin verschärften oder problematischen ökonomischen Situation, ne, da kann man jetzt stundenlang darüber reden, warum das so ist, aber dass die Leute das Gefühl haben, dass die Institutionen, dass sie ihnen nicht mehr vertrauen können. Also da redet man auch, ich bin auch Politikwissenschaftlerin, in der Politikwissenschaft eben auch von nicht Politikverdrossenheit, sondern so Institutionenverdrossenheit. Also dass man demokratischen Institutionen nicht mehr vertraut. Und da passt ja dieses Widerstandsmeme und dieses wir sind schon längst im Bürgerkrieg und was auch immer, passt da ja wunderbar. Also das ergänzt sich dann im Endeffekt, dass die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen Erklärungen suchen für die Welt und für die Beschaffenheit und dann kommen die Nazis und sagen, ha, wir haben euch die Wahrheit und wir wissen, wie es wirklich läuft. Und gerade dann in Kombination mit der Natur sozusagen von Social Media, also über Bilder, über Filme, über Witz, über Satire, haben die Nazis, die doch viele Leute motivieren können, ihrer rechten Ideologie auch zu folgen. Mhm. Und sie auch selber zu vertreten und auch aggressiv zu vertreten. Was man dann eben auch in Heidenau sieht, wo ja jetzt auch Filme gedreht worden sind und mal Leute befragt worden sind. Aber was man eben auch im Netz ganz, ganz stark sehen kann, in der Art, wie auch die Kommunikationskultur und die Debattenkultur stattfindet. Da ist es erschreckend, wie viel Bilder und wie viele Narrative und wie viele subkulturelle Elemente aus der Nazi-Kultur da in den Mainstream vorgedrungen sind.
Wir haben leider nicht mehr genug Zeit, um noch weiter zu können. Ich finde das super spannend. Ich finde da wirklich noch stundenlang drüber mit dir sprechen. Im Moment
können wir mal eine Show komplett drüber machen.
Sehr, sehr, sehr gerne. Also Heiko Maas, der Justizminister, sagt, er will mit Facebook sprechen. Ihr seid als Amadeo-Antonio-Stiftung auch beteiligt an diesen Gesprächen mit Facebook, um was gegen Nazis, zumindest auf Facebook, zu tun im Netz. Das war Julia Schramm. Beschäftigt sich bei der Amadeo-Antonio-Stiftung mit der Nutzung von Social Media unter Nazis und damit, was man eben dagegen tun kann. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links dazu. Vielen Dank, Julia. Mach's gut.
Tschüss.
Bei Trackback geht's heute viel um Flüchtlinge und rechte Gewalt im Netz und ich habe diese Stunde schon über Nazi-Propaganda in Social Media gesprochen, über Hetze auf Facebook. Das sind alles so Sachen, wo bei denen man sagen kann, Internet, du stinkst! Aber zum Glück gibt's Leute, die machen, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe. Blogger für Flüchtlinge ist eine Gruppe Blogger, Foodblogger, Politblogger, Buchblogger, die haben sich zusammengetan, um Spenden für Flüchtlinge zu sammeln und Hilfe zu organisieren. Die Aktion geht gerade ganz schön ab und ich habe vor der Sendung mit dem Gründer gesprochen, mit Paul Hulzing von Einfach Lecker Essen. Wie gesagt, ist ein Foodblog. Und das Erste, was ich wissen wollte, war eben, wie kam es eigentlich zur Aktion?
Also es kam so, dass natürlich durch die Medien ging, was da gerade passiert, wie viele Flüchtlinge kommen und auf wie viel auch negative Resonanz, nennen wir das mal höflich, die teilweise in Deutschland gestoßen sind. Und dass man irgendwie selber mal was machen wollte. Und dann war ich hier in Berlin an der Flüchtlingsaufnahmestelle und habe Sachen abgegeben, ein bisschen Klamotten und so, Zahnpasta gekauft und solche Sachen. Und dann fährt man da weg und denkt sich, das muss irgendwie mehr gehen. Das hat dann ein paar Tage gedauert. Und dann habe ich eigentlich 3 Freunde angeschrieben, den Nico Lummer von Lummer.de und Stefan Paul von NutriCulinary.de und Carla Paul, die heißen alle Paul, von Buchkolumne.de. Und das sind halt noch 3 Blogger, die eine wahnsinnige Sichtbarkeit in ihrer Branche haben, also Politik und Medien und dann das andere ist Food und Carla schreibt halt viel über Bücher. Und habe gesagt, wollen wir nicht mal gemeinsam übers Wochenende versuchen, ob wir ein bisschen Geld sammeln kann mit einer Spendenaktion. Das habe ich schon mal gemacht Anfang des Jahres und habe da irgendwie relativ zügig ein paar 100 € zusammenbekommen. Und habe gedacht, naja, vielleicht kriegt man ja 1.000 oder 2.000.
Ja, wir haben ja vorher ja nicht wirklich irgendwas in Richtung Flüchtlingshilfe gemacht, also so richtig viel,
gar
oder?
Nichts. Mhm. Überhaupt nicht. Also wahrscheinlich jeder privat. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen sich irgendwo anders mal engagiert haben, aber ich weiß, dass ich jetzt irgendwie 2-3 Mal spenden war und geguckt habe, ob ich irgendwo mal mit anfassen kann, aber das war's.
Und jetzt sammelt ihr über Better Place Geld für Flüchtlinge und habt eine Seite aufgemacht, Blogger für Flüchtlinge. Da gibt es auch ganz viele Infos, wie man helfen kann. Und wie war jetzt die Resonanz?
Also es ist so, dass es diese Seite, die gab es nicht einfach, sondern das haben sich einfach im Laufe des Sonntags, nachdem wir Samstag den ersten Blogpost veröffentlicht haben, im Laufe des Sonntags haben sich so viele Leute gemeldet. Und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie organisieren. Und dann hat die Anna von Berlin Mitte Mom hat gesagt, wir machen eine Facebook-Gruppe geschlossen, da gehen wir alle rein und wir lassen nur Leute rein, die wir kennen, damit es nicht untergraben wird, womöglich von Leuten, die irgendwie uns Böses wollen. Und diese Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit, stand heute 750 deutsche Blogger angewachsen. Das träumt jede Marketingagentur davon, so einen Zugriff zu haben.
Das ist doch einfach die gesamte deutsche Blogszene, habe ich so das Gefühl dann. Also
ja,
so quasi.
Sind ja ein paar Nicht-Blogger, aber ich glaube, es gibt auch noch viel mehr Blogger. Die sind halt, gibt halt viele kleine und viele, viele große und das ist halt, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Aber die haben innerhalb von 2 Tagen, haben wir in dieser Gruppe organisiert, dass eine Website gelauncht wird, dass wir ein Logo haben. Jetzt haben wir inzwischen Plakatvorlagen, die werden gedruckt von einer Druckerei aus München. Alte Freunde, die gesagt haben, ich mache mit. Wir werden 10.000 Aufkleber kriegen, die werden wir auch über diese Gruppe verteilen in ganz Deutschland. Also die hat eigentlich sozusagen das überhaupt erst wirklich ins Rollen gebracht. Also das hätten wir zu viert überhaupt niemals geschafft, was da passiert ist. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, eine Website zu programmieren oder geschweige denn irgendwie ein Logo zu basteln. Also das kann ich alles überhaupt nicht. Also ich bin Foodblogger und die Resonanz war dementsprechend toll. Also jeden, den wir ansprechen, der ist einfach, du spürst einfach, was für ein Engagement, Willen da ist, egal wer. Also das geht von dem kleinsten Blogger oder der Bloggerin irgendwo in Süddeutschland bis hin zu einem Boris Becker. Und wir reden über Wimbledon Boris Becker, der uns retweetet hat, eine Renate Künast, die gesagt hat, gute Aktion, retweete ich. Es ist querbeet von den kleinsten bis über Leute, die einfach einen Blog haben und irgendwie sich ein bisschen auslassen im Internet über das, was sie halt gerne wollen und mögen, bis hin zu Superpromis. Also jeder macht damit. Mhm. Und es ist eigentlich nur eine Frage des Nachfragens. Also was ich merke ist, jedes Mal, wenn ich jemanden anspreche, na klar bin ich dabei, super Aktion, ich bin dabei, ich poste was, ich schreibe was. Das ist eigentlich auch der Sinn der Sache. Wir wollen ja möglichst breit und herstellen und sagen, wir sind in der Überzahl gegenüber den paar Idioten, die irgendwie Randale machen. Wir wollen, dass die Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Die sind hier herzlich willkommen. Darum geht's.
Und jetzt habe ich ein Interview gelesen mit der Carla Paul, die auch mitmacht, du Buchbloggerin. Mhm. Und die sagt, das ist jetzt so viel zu tun, eigentlich könnte sie ihren Job kündigen und einfach ja. Vollzeit bei euch machen. Wie sieht's bei dir aus?
Es ist total richtig. Also Schlaf ist seit Sonntagabend eigentlich, es kommt extrem kurz. Weil wir haben alle tagsüber Jobs, die uns auch so schon sehr einspannen und ein paar von uns haben Familie und Kinder und so weiter und die will man sehen und man will mit denen was machen, die zeigen großes Verständnis. Eine Frau schreibt Pressetexte und schreibt für mich irgendwelche Artikel, damit ich das nicht auch noch machen muss. Da ist großes Verständnis da. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es im Moment ein zweiter Job ist. Also da gehen am Tag nochmal 6-8 Stunden nach der Arbeit rein. Das ist einfach so. Das ist ein Nachtjob, wo man dann versucht, die Sachen, die tagsüber aufgekommen sind, auch in dieser Facebook-Gruppe, für sich zu sortieren, was glaubt man, was ist das Richtige, was kann man damit machen und hat das Sinn oder werden wir innerhalb der nächsten 2 Wochen so eine versplitterte Gruppe, die halt meint, sie hat irgendwas angestoßen, aber dann über Langfristigkeit nichts hinbekommt und das ist genau das, was wir wollen. Mhm. Wir wollen halt nicht nach einer Woche wieder weg sein und im Moment sieht das so aus, als wenn es klappt und wir können natürlich jeden brauchen, der uns unterstützen will. In allererster Linie schreiben, 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 einfach darüber schreiben und auf diese Spendenseite verlinken, weil je mehr Reichweite wir gerade aufbauen können, desto besser ist es für die Flüchtlinge. Man darf das nicht vergessen. Wir machen das nicht, um erfolgreich zu sein. Wir machen das, um erfolgreich zu sein, damit Flüchtlinge Geld bekommen und Organisationen Geld bekommen, damit die Flüchtlinge helfen können.
Paul Hulsinger war das, Foodblogger, der mit über 700 anderen Bloggern Blogger für Flüchtlinge ins Leben gerufen hat. Ein Spendenaufruf für Flüchtlinge und eine Infoseite darüber, wie ihr konkret helfen könnt mit Kleidern, mit eurer Expertise, mit Geld, wenn ihr das denn wollt. Über 8.000 Euro kamen bisher zusammen seit dem Samstag, Sonntag, als das losgegangen ist. Wenn ihr der Aktion selber helfen wollt, gesucht werden gerade Produktmanager und Webentwickler, meldet euch trackback.fritz.de. Da gibt's dazu alle Infos und jetzt gibt's noch ein bisschen Netzmusik. Terrible, terrible dog days. Dog Days von Terrible Terrible, Netzmusik, die ihr euch kostenlos runterladen könnt.
Fritz Trackpack. Vom www ins RADIO.
Das ist Trackback bei Fritz. Das ist eine Sendung, in der es um Netzkultur geht. Heute gibt es aber einen Schwerpunkt Flüchtlinge und rechte Gewalt im Netz. Dazu gab es in dieser Stunde Interviews mit Leuten, die sich auf verschiedene Arten und Weisen mit dem Thema befassen. Es wurde aber auch noch mehr drüber geschrieben und gesprochen im Netz. Am bekanntesten war der Aufruf gegen rechte Gewalt von Joko und Klaas. Und was es sonst noch so gab, das weiß Trackback-Redakteur Wayne Schlegel.
Einen der stärksten Texte über die Gewalt und den Hass gegen Flüchtlinge hat Johnny Häusler bei Spreeblick geschrieben. Im Blogpost Entscheide dich endlich, Deutschland, schreibt Johnny, wie er sein Leben lang rechte Gewalt in Deutschland erlebt hat. Die Neonazis in den 80ern, die Anschläge in den 90ern und eben jetzt. Lesenswert macht Entscheide dich aber vor allem die Suche nach den Gründen, die differenziert und klar beschreibt, was hier alles schiefläuft. Wie fühlt sich das eigentlich an, ein Schleuser zu sein? Ein Menschenschmuggler, der Leute aus Syrien und anderen Ländern nach Europa bringt. Darum geht's im kostenlosen Spiel Passengers. Als Schmuggler werdet ihr hier mit den ganz persönlichen Geschichten von Flüchtlingen konfrontiert. Lee Alexander hat auf Boing Boing über das Spiel geschrieben. Aber denen kann es doch nicht so schlecht gehen. Guck mal, die haben Smartphones und die wollen so arme Flüchtlinge sein? Solche Argumente hört ihr wahrscheinlich öfter von Leuten, die sich Asylkritiker nennen und oft was ganz anderes damit meinen. Warum es überhaupt nicht erstaunlich, sondern eigentlich sehr logisch ist, dass Flüchtlinge Laptops und Smartphones dabei haben, darum geht es im Interview mit einem Migrationsforscher bei Wired.de.
Fritz.de, da gibt's alle Links. Das ist auch der Podcast, falls ihr die Sendung verpasst habt. Und jetzt gibt's nochmal ein bisschen Netzmusik und zwar von Olivier Girardot. Der Song heißt A to the K und der kommt von einer Platte, die heißt Chill Out Compilation. So heißt die tatsächlich. Und es passt auch alles so vom Klang. Und das ist Netzmusik. Könnt ihr alles kostenlos runterladen. Trackback.fritz.de. Das ist unser Blog. Da gibt es den Link. Da könnt ihr auch alles damit machen, was ihr wollt. Remixen. Alles. Wirklich alles.
Dennis Kogel, Trackback.
Ich begebe mich jetzt aufs Glatteis. Es geht jetzt um Fußball und ich habe wirklich, wirklich, ich schwöre, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Fußball. Aber das ist nicht so schlimm. Es gibt jetzt nämlich so ein Programm, ein Algorithmus, der objektiv sagen kann, auch so einer Null wie mir, welcher Spieler, welches Team gut ist. Das Ding heißt Goal Impact. Und Goal Impact, das könnte nicht nur Leuten wie mir helfen, so zu tun, als würden sie Ahnung haben von Fußball. Es könnte auch den Transfermarkt, der Montag übrigens schließt, den könnte der komplett umkrempeln. Und dass da Millionen drin stecken im Transfermarkt, das weiß sogar ich. Erfunden hat das Ding ein Physiker, Jörg Seidel aus Hamburg, und er ist jetzt am Telefon. Hallo Jörg.
Hallo Dennis.
Erzähl mal, wie kam es überhaupt zu Goal Impact? Warst du schon immer so ein Fußball-Checker?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das ging mir eher so wie dir. War auch eher Nerd und musste aber für die WM Europameisterschaft 2004 einen Tipp abgeben bei meinem Arbeitgeber. Und dann dachte ich so, ganz ahnungslos geht das ja auch nicht. Also habe ich mir einen Algorithmus geschrieben.
Natürlich, was man halt so macht.
Vereine bewertet. Genau.
Wir haben vorher schon darüber gesprochen, du hast das Tippspiel auch gewonnen, ne? Mit dem Algorithmus.
Das habe ich dadurch gewonnen, genau. Und zwar, weil ich Griechenland so ein bisschen weiter oben hatte. Alle anderen hatten es eigentlich ganz unten getippt.
Wie sauer waren deine Kollegen?
Gar nicht, die haben das sportlich genommen.
Ja, okay. Ja. Erklär mal, wie funktioniert Goal Impact überhaupt?
Der Algorithmus selber ist nicht öffentlich, also wie das ganz genau funktioniert, kann ich nicht sagen.
Ach,
aber
schade.
Er bewertet im Prinzip, wie eine Mannschaft spielt, wenn der Spieler auf dem Spielfeld steht, verglichen mit, wenn er das nicht tut. Und da guckt er, ob die Tordifferenz besser ist mit dem Spieler als ohne. Und immer wenn das der Fall ist, dann muss das wohl ein guter Spieler sein.
Okay, und wie finden das so die Fußballvereine? Haben die Fußballvereine sich schon bei dir gemeldet?
In dieser Transferperiode in der Tat haben sich einige Fußballvereine bei mir gemeldet. Und mit einem von denen, ich leider nicht nennen darf, ein englischer Verein, habe ich jetzt auch einen Vertrag geschlossen und die kriegen von mir einmal pro Monat eine Liste mit den besten Talenten.
Oh, okay. Ich habe vor der Sendung mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mit anderen Redakteuren gesprochen, die so mehr Ahnung haben von Fußball als ich. Und dann haben die mir so einen Namen zugeraunt. Kevin De Bruyne. Der soll ja laut dem Kicker, der Fußballzeitschrift, vom VfL Wolfsburg nach Manchester City wechseln. Das ist in England. Vielleicht weißt du da. Ja, okay. Und auf jeden Fall geht es da darum, dass da 75 Millionen Euro drinstecken für den VfL Wolfsburg, der die bekommt, dass De Bruyne nach Manchester geht. Und kannst du mir jetzt sagen, ob das wert war?
Also De Bruyne ist ein super Kicker, überhaupt keine Frage, auch nach Goal Impact. 75 Millionen hätte ich jetzt dafür nicht unbedingt bezahlt, weil der erst eine wirklich fantastische Saison zwar, aber trotzdem erst eine gespielt hat. Und es gibt mehr als einen Spieler auf der Welt, der nur eine gute Saison in seinem Leben spielt.
Mhm.
Also aus Wolfsburg-Sicht ist das natürlich ein guter Deal, ne? Das ist relativ viel Geld dafür. Und wie man gesehen hat, können sie auch ohne ihn gewinnen.
Ja, okay. Aber wenn dann jetzt so Leute wie du in den Transfermarkt reinkommen, mit Algorithmen, mit so Sachen, wie wird das den Transfermarkt verändern?
Er wird im Wesentlichen effizienter werden, weil bislang doch sehr viel einfach nach Augen und relativ einfachen Statistiken gegangen ist und auch sehr viel nach, wer kennt wen oder wer hat gegen wen zuletzt mal gespielt und hat der Spieler da gut ausgesehen. Also ein Spieler wurde eigentlich nicht wirklich ganzheitlich bewertet, sondern sehr viel nach Bauchgefühl. Und das ist natürlich nicht effizient, also auch nicht, wenn das Fußballexperten machen. Und ich würde vermuten, dass die Spieler, die wirklich gut sind, dadurch jetzt auch einfacher zu einem guten Verein kommen werden.
Und vor allem, und vielleicht hast du dann aber die Scouts dann am Hals, die das alles nicht so geil finden. Oder vielleicht verändert sich die Arbeit der Scouts.
Es gibt sicherlich Scouts, nämlich die nicht wirklich einen Mehrwert schaffen, weil sie einfach das gar nicht so gut beurteilen können, die dadurch langfristig ein Problem haben könnten. Aber im Prinzip wird das den Scout selber nicht abschaffen, sondern man muss immer neben dem Algorithmus auch nochmal gucken, ob das menschlich passt und ob das vom Taktischen her passt. Und deswegen bleibt da auch noch so viel für die Scouts zu tun.
Na gut, also ihr habt noch bis Montag Zeit, für 75 Millionen Euro zum Beispiel Fußballer zu shoppen, falls ihr einen Verein habt. Welche sich lohnen, das kann euch Goal Impact sagen. Das ist ein Algorithmus von Jörg Seidel, der ist ein Physiker und der wird eventuell den Fußballtransfermarkt komplett umkrempeln. Die Nerds erobern den Fußball. Das finde ich gut. Trackback.fritz.de Da gibt's die Links dazu und jetzt gibt's Musik aus Jakarta. Vielen, vielen Dank, Jörg. Mach's gut.
Vielen Dank, Dennis.
Kami mau yang lebih indah bukan hanya remah-remah sepat. Sudahlah, kami hanya akan mencipta segala apa yang kami cinta. Bahagia.
Das war Musik aus Indonesien. Efek Rumah Kaca heißt die Band. Ist da ziemlich groß in Jakarta. Der Song heißt Biru.
Fritz Trackpack. Vom www ins RADIO.
So viel Kram. So viel interessanten Kram. Und die coolsten Meldungen, die interessantesten Geschichten diese Woche, die hat für euch Trackback-Redakteur Wayne Schlegel rausgesucht.
YouTube hat da mal was Neues. YouTube Gaming. Ein extra YouTube nur für Videospiele. Aber warum denn? YouTube ist doch voll von Let's Plays, denkt ihr euch vielleicht. Aber YouTube Gaming ist ganz clever. Es ist Googles Livestreaming-Lösung. Ihr könnt jetzt Leuten live beim Spielen zuschauen. Das war bisher das Ding auf der Plattform Twitch. YouTube Gaming soll aber besser aussehen und ihr könnt den Livestream zurückspulen, wenn ihr was verpasst. Ob das Spiele-YouTube groß wird, muss aber die Community entscheiden. Aktuell funktioniert das Livestreaming nicht in Deutschland, soll aber bald kommen. Wer ist bei Google, Verzeihung Alphabet, eigentlich für eure Datensicherheit verantwortlich? Gerhard Eschelbeck. Ja gut, nicht er alleine, er und 500 Mitarbeiter. Gerhard ist der Chef der Alphabet IT-Sicherheit. Im Interview mit FutureZone spricht er über seine Arbeit und die täglichen Angriffe, die er abwehren muss. Interessant ist vor allem die Angabe, niemand bis auf Alphabet habe Zugriff auf die Kundendaten. Nach den Snowden-Leaks ist das eine ganz schöne Ansage, die hoffentlich nicht zum Verhängnis wird. Herzlichen Glückwunsch, Windows 95, du bist jetzt 20. Und weil Windows 95 das Windows-Betriebssystem war, das den Kurs gesetzt hat für alles, was später kommen sollte, gibt's jetzt einen Test. Aus moderner Perspektive. Zwei Redakteure bei golem.de installieren Windows 95 auf einem uralten Laptop und beschreiben ihre Erfahrung. Nächste Woche dann bitte Tests zu Atari und Amiga.
Darauf freue ich mich sehr. Die Links gibt's im Sendeblog, trackback.fritz.de. Da könnt ihr auch Kommentare dalassen. Darüber freue ich mich sehr und meine Trackback-Kollegen auch. Jetzt gibt's nochmal Netzmusik für euch. Und zwar von Ashford Shepherd, Kids with 40s. Kids with 40s von Ashford Shepherd. Das ist Netzmusik. Das ist ein ganz schön cooler Track. Und da geht's um Reisen in Tokio und Taipei. Ihr könnt das auch runterladen, einfach im Blog zur Sendung, trackback.fritz.de. Und das Coole an der Netzmusik ist, ihr könnt ja damit auch dann machen, was ihr wollt. Ihr könnt das auch remixen. Und das finde ich auch alles sehr, sehr spannend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche stellen wir bei Trackback Leute vor, die coole Dinge im Netz machen. Wen wir vorstellen, das entscheiden die Gäste selbst. Letzte Woche war Udo Neumann da, der noch vor YouTube Klettervideos ins Netz gestellt hat und der hatte folgende Empfehlung.
Der Olaf Obsommer, auch mit einem ganz starken YouTube-Kanal, und der fährt extrem Wildwasser und solche Sachen. Er stürzt sich aber auch 30 Meter Wasserfälle runter.
Genau, Olaf Obsommer, der Mann, der sich Wasserfälle runterstürzt und das alles auf YouTube stellt, der ist jetzt in der Leitung. Hallo Olaf.
Ja, hallo.
Dein Akku vom Telefon hält nicht so lange, deswegen müssen wir uns beeilen. Ich habe mir mal deinen YouTube-Kanal angeschaut, der ist krass. Das sind Leute, die stürzen sich wirklich in Kajaks, in so kleinen Bötchen, Klippen und Wasserfälle runter und das ist, also ich war beeindruckt. Und wie kommst du dazu?
Ich bin dazu gekommen über meine Eltern, ganz klassisch, über einen Kanuverein. Da ging es nicht weniger um Wasserfälle, sondern eher um bedächtliches Wanderfahren. Aber irgendwie war es in meinem Blut drin, ich wollte immer mehr und so hat sich im Laufe des Lebens das Ganze gesteigert.
Okay. Du drehst ja auch Videos über andere Leute. Du bist damit auch öfters im Fernsehen. Was war so eigentlich dein härtester Dreh?
Mein härtester Dreh? Oh, ich habe ja schon über 50 gemacht bestimmt, das kann ich gar nicht sagen. Das hängt ja auch viel von der Reise ab und von den Gegebenheiten, wo wir waren. Zum Beispiel in Pakistan war es durch logistisch ein Riesenaufwand, das alles hinzubekommen. Oder in Gabun war es irre heiß und so weiter.
Wow, okay, du warst irgendwie auch auf einer Tour mit Fahrrad und Kajak unterwegs und so.
Genau,
wie war das so?
Ja, da sind wir von Cannes nach Venedig quer über die Alpen mit Fahrrad- und Kajakanhänger. Und da hatte ich die ganze Filmausrüstung mit. Das war natürlich zu dem Kajakfahren noch brutal anstrengend. Wir sind quasi in die Kajaks eingestiegen und waren eigentlich schon am Ende.
Wow. Wow, okay. Und also seit wir hier bei Trackback einen Kletterpodcast zu Gast hatten, geht es bei Blogger Privat irgendwie immer um Extremsportarten. Und ich will wissen, wie sind eigentlich so die Extremsportler wie du online aufgestellt? Kannst du so die Szene beschreiben, in der du so drinsteckst?
Die sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Das ist ja auch das Gute mit dem ganzen Social Media, dass man jetzt von niemand anders abhängig ist, sondern sein eigenes Glück schmiedt. Umso mehr natürlich macht Social Media, umso mehr Leute bekommt man, die das gerne anschauen, Follower, und so steigt sich dann in der Community auch ein größeres Interesse an den Sachen, die man macht. Und das finde ich großartig.
Alles klar. Bist du bereit für unsere Kurzfragerunde?
Ja.
Alles klar. So, und in der Kurzfragerunde möchte ich von dir wissen, der oder das Blog?
Ich hab's, wer oder?
Der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
YouTube und Facebook.
Welches Videospiel hast du zuletzt gespielt?
Pac-Man, ist eine Weile her.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Videos später nochmal siehst?
Zwischen peinlich und stolz.
Welche Seite geht bei dir als erstes auf, wenn du den Browser aufmachst?
Google.
Und was ist der nächste Blog, der Podcast, YouTube-Kanal oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Ich würde empfehlen Warren Verboom, das ist ein Schweizer und der kommt auch aus dem Extremsportsektor, macht aber Canyoning und hat ganz tolle Filme auf seinem Kanal.
Und wenn der keine Zeit hat?
Puh, habe ich drüber nachgedacht und ich hoffe, dass er Zeit hat.
Okay.
Habe jetzt keine große Alternative.
Okay, na, dann schauen wir uns vielleicht im Trackback-Archiv an, wer dann noch so einspringen könnte. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Interview. Schaut euch mal den YouTube-Kanal an, das haben wir alles verlinkt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vielen Dank, Olaf, und stirbt nicht beim Wildwasser und so und von den Wasserfällen, weil das sieht alles sehr gefährlich aus, aber ich glaube, du kannst das ganz gut.
Ja, sieht gefährlich aus, als es ist.
Alles klar. Mach's gut.
Okay, dann vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
No more tears to shed. What are you crying for? No fear, no pain. You sleep on the floor. You don't eat for days. You don't know where your place is. Tomorrow's not.
to get you out of here. 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 No lesson to teach. No fool to speak. No seat to sow. No child to bleed. School they agree. Is there a mouth to feed? School they agree. Is there a mouth to feed? To get you out of here. To get you out of here. To get you out.
Guild Dance war das von Maxim Wager und den könnt ihr morgen um diese Zeit hören bei Unsigned. Das ist die Sendung für Künstler ohne Plattenvertrag und morgen gibt's eine Aufzeichnung und dann sagt man ja, Aufzeichnung, ist ja gar nicht live. Es war eigentlich schlimm, weil das ging gar nicht anders. Unsigned war bei der Popkultur Nachwuchs. Das ist so eine Nachwuchsveranstaltung für Popkulturmenschen, die sich dann überlegen, was kommt da Neues in Pop, was sind da so die neuen Künstler. Zum Beispiel war da Jens Balzer von der Berliner Zeitung da und hat darüber gesprochen, wie man harte Musikkritiken schreibt. Matthew Herbert war da, Maxim Wager war auch da und natürlich Christoph Schrag, der Moderator, der hat mit denen auf der Couch gesessen, mit denen über das Musikbusiness gesprochen und das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Morgen um diese Zeit, Unsigned, die Sendung mit Künstlern ohne Plattenvertrag. Das war es heute auch mit Trackback. Das waren 2 Stunden. Das Thema waren heute Flüchtlinge und rechte Gewalt im Netz. Ein Riesenthema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich hoffe sehr, dass ich dazu beigetragen habe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr über die Hintergründe wisst, euch vielleicht ein paar Gedanken macht darüber, wie Nazis im Netz drauf sind, was ihr vielleicht auch machen könnt, wenn ihr Flüchtlingen helfen wollt. Falls ihr jetzt erst einschaltet und denkt, okay, das hört sich vielleicht spannend an für mich so. Diese Sendung gibt es auch als Podcast, es gibt die bei iTunes und online bei trackback.fritz.de, das ist das Blog, da gibt es auch zum Beispiel auch die Musik und alle Links, die wir in der Sendung besprochen haben. Und zum Schluss dieser Sendung gibt es nochmal die Netzmusik, also Musik aus dem Netz, die ihr gratis runterladen könnt und die ihr auch remixen könnt, wenn ihr das wollt. Und die kommt von Brian Art, heißt Knowledge is Power und das ist so Musik, das passt so zum ausgehenden Sommer. Ich finde das ja kritisch. Ich finde das ja eigentlich ganz schön so. Aber Brian Art, das ist Musik, die klingt dann immer noch so nach Sommer und das kann man dann so mitnehmen und in sich lagern vielleicht. Vielleicht kann man das so in sich lagern. Das ist Brian Art, Knowledge is the Power. Das war Trackback. Vielen Dank fürs Zuhören.
I can read a book and hold a jar. Soon you know me not fi take no chat from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean me I go say no man for them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower and rival Elizabeth crown. Yeah, things will be better. Up, me say step already better. Rise with the wind like a feather. Never give in, no. And I will always grow as long as I'm living.
poverty in the way. We slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil same way. We slap him with a book, determination on display. Things will be better, up, up, Mr. Step, I really better. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, let me sing like a bird, you set me like that. Day in the sun. Said it's been a long, 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 long day in the sun. Man, I got sport no gun for make them come hunt me down when the troops them deploy. Disrespect all I call man boy. I rather sing one song for them than make my family come sing no song key then. Because enough them sink and I pass along down. That's when you got to take it lying down. But knowledge is the power, we control the tower. So don't make them catch you spellbound, cause things will be better. Up, up, Mr. Step, are really better. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, them a sing like a bird. Things have to get better. Up, up, Mr. Step, are really better. No matter what the time or the way. Poverty in the way. We slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil same way. We slap him with a book, determination on display.
Das hört man.